Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
Herzlich willkommen zu einem neuen Dolomitenstadt-Podcast. Ich bin die Silvia Ebner und in diesem Podcast geht es um ein Projekt, das wir schon einmal auf Dolomitenstadt in einem Podcast vorgestellt haben. Das Projekt heißt Auf den zweiten Blick und es geht darin nicht nur eben um den ersten Eindruck, den man von einem Menschen hat, sondern um diesen zweiten Blick, der oft so viel mehr sagt. Vor allem, wenn es sich um Menschen mit einer Behinderung handelt. Menschen mit Behinderung werden sehr, sehr oft auf ihre Behinderung reduziert, was natürlich vielfach auf diesen ersten Blick zurückzuführen ist. Im ersten Podcast haben wir uns mit den Projektleitern und Initiatoren unterhalten, der Mattdreierin Chrissy Opwexer, die selbst seit 20 Jahren im Rollstuhl sitzt, und dem Fotografen Thomas Griesbeck alias Jack, Jack's Corner, der von Anfang an Feuer und Flamme für das Projekt war und es Gott sei Dank immer noch ist. Und der Grund, wieso wir uns heute noch einmal darüber unterhalten, ist, dass dieses Projekt jetzt am 28. Februar um 19 Uhr im Kultursaal D-Band vorgestellt wird. Und wir freuen uns schon sehr drauf und uns. Das ist jetzt das Stichwort, bedeutet, dass ich natürlich nicht allein da sitze im Studio, sondern neben mir jemanden habe, der von Anfang an bei diesem Projekt dabei war und auch jetzt am 28. dort sein wird. Herzlich willkommen, Robert Meyer.
Hallo.
Hallo. Das klingt jetzt sehr schüchtern, ich weiß, dass du überhaupt nicht schüchtern bist. Du bist auch nicht unbekannt in Osttirol, du warst viele Jahre lang sehr, sehr oft im Osttiroler, wie du noch aktiv im Parasport tätig warst. Aber für diejenigen, die dich eventuell nicht kennen sollten, wie würdest du dich selber vorstellen?
Ich bin der Robert Meyer, das haben wir schon gehört. Ich bin in Tristach aufgewachsen und in jungen Jahren habe ich viel Fußball gespielt bis zur U17-Nationalmannschaft, aber U15-Nationalmannschaft schon einmal durch diverse Fußballauswahlen gegangen und habe dann, das ist die Geschichte, die was man vermutlich am öftersten von mir hört, dass wir dann zum Probetraining beim AC Parma damals eingeladen waren und dass es da vermutlich eine Jungprofikarriere gegeben hätte. Das hat dann bei mir dann nicht funktioniert. Ich habe dann aus jugendlichen Leichtsinn, das verwende ich einmal, das haben sie mir in die Zeitungen so geschrieben. da habe ich einen Unfall gehabt, bin dann am Bahnhof in Lienz nach einem nächtlichen Disco-Besuch zu nah an einer Hochspannungsleitung gewesen und habe dann 15.000 Volt abgekriegt und die Eintrittsstelle war der linke Arm und die Austrittsstelle war der rechte Fuß und den haben wir dann nicht weiter erhalten können und so weiter. Mir wurde dann der Fuß abgenommen und das war 1998, 99 in diesem Zeitraum da. Danach habe ich ein bisschen Zeit gebraucht. Da war nicht mehr so viel da von mir. Da bin ich mit 53 Kilo ins Reha-Zentrum eingeliefert worden und bin dann raus und war dann halt so ein bisschen vor der Wahl. Ist ein bisschen jung zum Trübsal blasen und habe dann wieder angefangen mit Sport und habe dann unter Sepp Schmiedl, der was auch dann sehr, sehr lange mein Trainer gewesen ist. Der hat mich dann wieder zurück zum Sport geführt. Übrigens auch sehr erfolgreicher Trainer war international mit dem Olympiasieger Erke Noll, was er trainiert hat. Und der hat mich dann zurück in die Spur gebracht und dann so 2002 wieder mit dem Laufen mit Prothese angefangen und 2003 dann bei der ersten Europameisterschaft gestartet. Und das habe ich dann so durchgezogen bis 2012, wo ich dann neben der Arbeit und neben der Geburt von meinem zweiten Sohn, dann ist das alles irgendwo zu viel geworden und auch ich habe auch das Alter erreicht, wo man dann vielleicht nicht mehr so konkurrenzfähig ist und habe das dann mit 2012 aufgehört und jetzt sieht man mir halt ab und zu vielleicht einmal in der Stadt mit einer kurzen Hosen, weil das gibt es vielleicht nicht so oft, dass da einer mit der Prothese nur mal läuft oder im Schwimmbad oder am See, wo man mich vielleicht einmal von daher kennt. Und ja, ab und zu laufe ich auch noch oder ein bisschen in den Berg unterwegs, so als mal so ein bisschen, wo ich halt verzichten habe müssen, so lange Zeit, weil ich ja doch sehr professionell probiert habe zu trainieren.
Und da in der Zeit bleiben wir jetzt ein bisschen, weil du hast diesen Profisport eigentlich neben deinem Beruf ausgeübt und hast das gut vereinbaren können, oder?
War das? Ich habe es nicht anders gekannt. Also das war nie ein Thema. Das ist jetzt auch nicht so, es gibt ja unzählige Randsportarten. Ich meine, das kann man uns jetzt bei den Paralympics eh nicht beschweren. Das ist zumindest alle 4 Jahre ein riesen Highlight, wo man neben den Olympischen Spielen die zweitgrößte Sportveranstaltung der Welt hat. Also zuschauermäßig ist da schon richtig was los und auch jetzt medial und so weiter. Das ist halt so ein bisschen eine Randsportart und ja, es gibt halt nur die großen Sportarten, die was wirklich davon leben können. Haben wir da eigentlich nie sehr damit befasst. Ich meine, das war ja in meiner Fußballerzeit auch nicht anders. Da bin ich auch noch Schule gegangen und habe 3-mal die Woche in Lienz damals trainiert und am Wochenende haben wir Kärntner Liga, Regionalliga gespielt, da sind wir auch weit gefahren, da hat eigentlich nicht großartig einer nachgefragt und danach ist es halt so weitergegangen. Das ist halt, ja, ist halt arbeiten und nach der Arbeit ins Training gehen, das ist halt ein bisschen monoton vielleicht, wenn man das 6 bis 7 Mal die Woche halt zum Training geht, da ist dann am Wochenende auch nicht so mager, ein bisschen, wo soll man auf dem Speicherteich gehen? Also genau, ich habe schon noch Läufe im Stadion, also eher danach und auch nicht sehr produktiv aufwärts oder abwärts zu gehen, wenn man dann die Woche drauf irgendwo ein internationales Rennen hätte. Oder und ja, das war halt so. Und,
aber auch schön, oder? Welche Großereignisse oder auch nur sportlichen Events sind da am ehesten jetzt in Erinnerung geblieben?
Boah, das hat mich noch nie einer gefragt. Interessant. Eigentlich die, was richtig schlecht waren und die, was vielleicht überraschenderweise gut waren. Also jetzt so im Sinn, wo man vielleicht davor nicht so damit gerechnet hat, weil die Form nicht gepasst hat oder weil man verletzt war oder sonst irgendwie. Und dann plötzlich an dem Tag X hat man das abrufen können und war dann überraschend irgendwie am Podest, wo man selber gedacht hat, wie ist das jetzt gegangen? Eher solche Ergebnisse oder halt so, ja, die Schlimmen, wo man zu einer Weltmeisterschaft nach Neuseeland fliegt. Die Weltmeisterschaft natürlich durch die Südhalbkugel und diese wir haben Winter, die haben Sommer, war das dann Mitte bis Ende Januar damals. Die ganze Vorbereitungszeit war bei Minusgraden im Stadion mit Schneeschaufel, Bahn freischöpfen und richtig schlechter, mühsame Vorbereitung. In der Tennishalle aus die Startblöcke probiert, was du jetzt Tennis spielen? Aber ich kann nirgendwo Start trainieren. Draußen im Stadion ist eiskalt, Halle, kann nicht jedes Mal nach Salzburg oder nach Linz fahren, leider, dass ich jetzt irgendwie Start trainieren muss. Dann bin ich in der Tennishalle in die Startblöcke bis zum Netz und dann wieder überbremsen, dass ich drüben nicht in die Wand eingehe. Ja, das ist so in der Vorbereitung witzig. Ich bin dann allerdings wirklich nach Neuseeland geflogen und habe am 200 einen Fehlstart gehabt und war disqualifiziert. Ja. Und recht viel weiter weg von daheim geht es dann nicht mehr.
Nein, es ist bitter. Vor allem, weil dann wahrscheinlich auch die Zeit nicht war, dann zumindest irgendetwas in Neuseeland zu machen, oder? Weil es war dann hauptsächlich immer nur das Event. Und dann.
Ja, nach dem Ausscheiden habe ich dann schon, also ich habe schon noch ein Rennen gehabt, aber waren dann mehrere Bewerber neu. Ich habe dann schon ein bisschen Zeit gehabt oder so, aber man mit dem Anzipfen macht es jetzt auch nicht schon eine Gaude. Oder sagst du, und wie ist dir gegangen? Ja, geh mal ruhig. Nein, war nicht
okay, so. Okay, hast einen langen Flug gehabt, um das zu verdauen.
Genau.
Okay, und ich habe dich in Erinnerung, weil du damals gegen den Oscar Pistorius angetreten bist und der war. Dadurch, dass ich in Afrika war, war der so ein großer Name für mich. Er war so ein Superstar einfach in Afrika. Für die war das damals ein bisschen ungerecht, weil der Oscar hat 2 von diesen superschnellen Prothesen gehabt, oder? Und das hat einen großen Unterschied gemacht, oder ist es nur medial so vermittelt worden?
Gerade so Paralympicsport ist ja jetzt nie ganz so fair, gell? Also das ist ja so, die vergleichst einmal mit den Windpunkten im Skispringen. Wenn der eine einen super Aufwind hat, jetzt kriegt der eine wohl ein paar Punkte mehr. Das wiegt es oft halt jetzt nicht so auf. Ist halt der Freiluftsport. Bei uns ist es halt damals so gewesen, dass es halt auf diesem Weltniveau nicht so viele Unterschenkel amputierte Läufer gibt. Und gerade in der Klasse der Doppelunterschenkel amputierten gibt es jetzt vielleicht auch nicht so viel. Und vor allem, die was auf diesem Niveau täglich professionell trainieren, so wie ich es halt auch probiert habe. Und dann auch so schnell sein, dass sie da Limits laufen und vor allem diese Sportart machen. Es gibt ja unzählige andere Sportarten im Parasport oder Paralympicsport, beziehungsweise auch unzählige, in meinem Fall amputierte Sportler, die was einfach sagen, okay, ich gehe am Mount Everest oder ich mache irgendetwas anderes, aber jetzt nicht zwingend Leichtathletik machen und sich für die Paralympics qualifizieren.
Wieso?
Ja, und vor allem dann auch noch, keine Ahnung, da gibt es ja dann auch noch, der kann ja Diskuswerfer auch sein, muss jetzt nicht zwingend 200-Meter-Läufer. Zu der damaligen Zeit hat es halt dann in Oska als einzigen Doppelunterschenkel amputierten gegeben. Mittlerweile sind so viele, dass sie in einer eigenen Klasse starten. Zu meiner Zeit hat es dann noch den Briten Ian Jones gegeben, der was auch keine Prothese gehabt hat. Der hat wohl irgendwie, haben sie für den jetzt nicht wirklich eine Behinderungsgruppe gefunden, wo der hingepasst hätte. Und ja, wir sind halt jetzt echt, ich habe es ein bisschen schlecht erwischt damals, wir sind echt immer Gold, Silber, das war fix an die zwei weg. Also man hat schon nur den Weltrekord gegeben, im Weltrekordhalter aus Amerika gegeben, der was vielleicht da den Briten nur geschlagen hat oder so irgendwie, aber man muss schon den Weltrekordhalter schlagen. Und der eine war, keine Ahnung, das war eigentlich eine Liga. Im Endeffekt ist es so, dass ich ja auf einer Seite diese Prothese habe mit dieser Carbonfeder. Ich muss das aber immer quasi synchron sein, weil ich ja eine gesunde Seite habe und eine behinderte Seite mit der Prothese und eine gesunde Seite. Und die Prothese wird jetzt eher nicht mehr. Also ich muss ja trotzdem koordinativ im Gleichschritt sein. Und alleine er hat jetzt zwei solche Prothesen, wenn man sich vorstellt. Da kann sich jetzt zum Beispiel, da hat es damals auch nicht so eine Reglementierung gegeben, ja, da kann jetzt die Prothesen einfach mal 10 cm länger machen. Und dann hat er einfach eine riesengroße Schrittlänge. Im Verhältnis zu mir. Und das war damals nicht ganz okay. Das haben sie dann damals, das war dann 2012 ein Riesenthema, weil da gibt es irgendeinen Brasilianer, der was Oscar Pistorius damals geschlagen hat, der was eigentlich sehr, sehr klein war. Also wenn man den angeschaut hätte, der wäre im normalen Leben, also hätte er jetzt noch seine Beine gehabt, vielleicht 1,70 Meter gewesen oder irgendwie. Mhm. Aber am Start war er plötzlich 1,90 Meter, weil er sich so lange Prothesen gemacht hat. Okay. Quasi. Und hat dann halt eine irrsinnige Schrittlänge gehabt und war nicht okay. Damals hat es mir für mich selber schlechte Zeit, habe trotzdem genügend Erfolge gehabt, aber es ist dann zum Beispiel, es sagt ziemlich viel aus, 2012 bei meinen letzten Paralympics, da hat Arno Fourie, der Südafrikaner, der was in meiner Gruppe gelaufen ist, einseitig Unterschenkel amputiert, über 200 Meter den Weltrekord gebrochen und hat aber dann keine Medaille gewonnen, weil erster, zweiter, dritter Platz waren Doppelunterschenkel amputierte und die sind einfach mit uns zusammengelegt worden.
Okay.
Ja. So, aber ja.
Aber es war alles eine Entwicklung und heutzutage ist es anders und fairer, oder? Es ist natürlich immer noch schwierig.
Ich will nicht sagen, das interessiert sie nicht. Also im Grunde genommen geht es ja dann immer um, wie spektakulär ist irgendwo etwas. Und das wird nie ganz fair sein. Und keine Ahnung, wenn man dann, bei die Rollstuhlfahrer gibt es genauso Paratetras, da gibt es genauso dieselben Diskussionen wie ein Geierspichler Thomas, der was in einer schwierigen Behinderungsklasse ist, wo es dann andere mit weniger Lähmungsgrad gibt, weil die jetzt die Finger noch bewegen können oder mehr Funktionen dort haben wie er oder mehr Rumpfmuskulatur haben wie er, wo das dann nicht ganz fair ist, weil der einfach im Training eine bessere Muskulatur aufbauen kann, beziehungsweise bei denen geht es dann um Pulsbereiche, wo er sagt, da komme ich gar nicht hin, wo der andere hinkommt, weil er einen niedrigeren Lähmungsgrad hat. Ist ein bisschen eine Glückssache ja oder so, aber es ist halt dann ein bisschen schade, dass sich halt dann der Sport immer über den Erfolg definiert oder so und das hat dann halt auch, wenn man das professionell betreiben will, immer ein bisschen mit dem zu tun, wie viele Sponsoren hat man oder wie viel Unterstützung gibt es für den oder so. Hat der Medaillenchance, wird er vielleicht mehr unterstützt, wie ein anderer, der was jetzt sagt, der hat von Haus aus jetzt eher weniger Chance. Habe ich jetzt ehrlicherweise nicht so viel drüber nachgedacht. Mir ist eher um meine Ziele gegangen und die waren dann eher immer so, mit die
erreicht
zu halten. Ja,
eben. Also die hat ja erreicht.
Objektiv betrachtet waren da Leute in meiner Behinderungsklasse, die was einfach das professionelle Ausüben haben können. Die ganzen Amerikaner haben diese Geschichte mit, der war im Krieg, hat sein Bein verloren und 3 Jahre später gewinnt er Paralympic Gold. Da waren natürlich Fördermittel für den da unzählig. Der hat die Sponsoren, die haben dann gesagt, hey, okay, nimm dir 10 Prothesen, test die alle. Die haben also alles für die getan. Die haben jetzt wirklich in Windkanäle und keine Ahnung, welche Möglichkeiten die halt alles gehabt haben. Das ist halt so die Geschichte, wo sie dann auch halt sagen, boah, schau, der ist im Irakkrieg gewesen oder irgendwo und hat jetzt die Medaille gewonnen. Da geht es dann halt vielleicht so um fair oder nicht fair. Das ist da in dem Parasport ein bisschen schwierig, aber naja, ich habe das nicht so nachgedacht, glaube ich, über das, oder?
Ja, und du hast unglaublich viel erreicht und spannende 10 Jahre gehabt und bist umgekommen. Ja. Und hast deine Frau kennengelernt. Also das muss man anders sagen, in Athen bei den Paralympics.
Ja, also wenn man im Paralympicsport so in der Leichtathletik startet, da gibt es jetzt dann nur auf gewisse Qualifikationsrennen, wo man diese Normen laufen kann. Das ist ja auch, wir müssen ja genauso Limits laufen. Es ist ja nicht so, dass die sagen, den nehme ich mit, weil er ist in der Schottzeit aufgewachsen, sag halt einmal und oder was weiß nie was. Nein, lass mal den einmal in die Sonne mitfliegen. Wir haben genauso Limits und wenn jetzt, keine Ahnung, in Berlin internationale Meisterschaften waren, dann waren halt natürlich alle dort. Also alle Leichtathleten haben halt probiert, das sind jetzt wirklich auch. Ich bin in Mailand reingelaufen, da waren die Australier am Start. Oder ich bin in Berlin gerannt, wo Südafrikaner da gewesen sind, weil sie halt da ihre Normen haben laufen können. Und aus dem kennt man sich halt. Und die Anna, meine jetzige Frau, die ist ohne Hand auf die Welt gekommen. Und die ist natürlich da im Sprint gelaufen. Und da kennt man sich halt von Rennen zu Rennen und so weiter. Und ja, irgendwann lernt man sich halt dann näher kennen. Aber man sieht sich da schon regelmäßig immer wieder bei Events, genau.
Ja, na, fantastisch. Und jetzt kommen wir ein bisschen auf deine Prothese zu sprechen. Die war ja nicht von Anfang an so spritzige, coole Prothese, oder? Das war ja noch in der Entwicklung, oder wie war das bei dir? War das schon sehr weit fortgeschritten?
Ja, ich würde sagen, die Carbonfedern, die waren damals eigentlich schon nicht ganz, waren schon recht gut oder so. Okay. Mittlerweile haben sie ja andere Biegungen, das bedeutet, da ist gerade bei mir und, Feder, das klingt jetzt im Radio so blöd, gell? Wie soll man das gut beschreiben?
Wie so eine Sprungfeder kann man sich schon darunter vorstellen, oder?
Es hat bei Wetten, dass einmal jemanden gegeben, der was leider Gottes im Rollstuhl gelandet ist. Ich weiß nicht, ob man sich, der hat probiert, so Saltos über Auto zu machen. Mhm. So ähnlich ist unser Carbonfeder. Also wir haben halt natürlich einen abgeschnittenen Fuß. Er hat sich ja damals, ist ja da oben reingestiegen. Ich habe den amputierten Fuß und befestigte ihn mit einem Silikonliner und habe da aus Carbon einen Schaft und darunter ist halt diese Carbon das Carbon-Teil oder die Carbon-Feder und da ist halt die Spikes direkt drauf montiert und die quasi ersetzt mein Sprunggelenk, indem dass sie halt da reintritt, biegt sich der halt und ja, wie ein Hochsprungstab zum Beispiel, wenn das einer einmal gesehen hat oder so, wo man die reinbiegt, jetzt vielleicht nicht ganz so, aber so ähnlich. Und da waren sie damals schon recht weit. Mittlerweile ist halt die Biegung eine andere. Das bedeutet, von der Winkeleinstellung ist es halt jetzt möglicher, du kriegst halt die Energie, die mit der, was du auftrittest, nach vorne, indem dass man sie anders positionieren kann. Aber wir waren damals eigentlich schon richtig schnell. Jetzt natürlich geht die Brust mit den neueren Prothesen, ist halt auch Technik, deswegen gibt es halt auch so ein bisschen diesen Zwiespalt von Material, Doping, weil der Markus Rehm, der was damals noch gegen mich 200 Meter gerannt ist, der würde ja momentan, würde ich mal sagen, diese Weitsprung nicht behinderten Gruppe zerstören, weil der einfach mit seiner Prothese und seiner Carbonfeder konstant um die 8,60 Meter bis 8,70 Meter springt.
Wir würden immer springen, es ist ja Fliegen.
Der springt aber über diese Prothesenfeder ab und ist durch das halt auch nicht berechtigt, bei den Nichtbehinderten zu starten, weil der kann natürlich 50 oder 100 Sprünge machen. Der Prothesenfeder ist das wurscht, dann Sprunggelenk wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie Weitspringer im Nichtbehindertensport gibt, der aber sagt, ich kann 50 Sprünge an einem Tag machen oder so irgendwie. Also das ist von der Überlastung her jetzt einfach zu viel. Und damals waren wir eigentlich schon recht gut. Aber meine erste Prothese war allerdings wirklich katastrophal. Die war nur hautformend und so. Ja, war mir auch meine letzte. Ich habe da gleich so Pickerln drauf gepickt. So, ich bin Organspender, brauchst du was? Also mag scharf. Aber das war wirklich, die war wirklich schrecklich. Und ich habe dann eigentlich seitdem nie mehr so was hautformendes gehabt. Nein, immer gleich so im Schwarz oder Bunt oder irgendwie
Gold.
So, dass, ja, das wäre schön gewesen. Nein, irgendwie so etwas, dass man halt,
Also man sieht, wie, wie offen du damit umgegangen bist und du hast da irgendwie nichts zu verstecken gehabt, was fantastisch ist. Und du bist auch gefragt worden, damals schon, ob du in den Schulen deine Behinderung so vorstellen kannst, um ein bisschen diese Barrieren abzubauen.
Ja, ja? Es kann schon sein, dass das vielleicht ein Gedanke war. Ich meine, ich war damals jetzt wirklich recht oft medial irgendwo in Mosteroller und ich bin ja echt durch die ganze Welt gereist. Und wenn du ein Rennen in Barcelona gewonnen hast, das klingt halt dann vielleicht ganz cool für unsere Region, wenn du auch ein Jahr in Barcelona und auch irgendwie. Und ja, da bin ich so in Volksschulen und Hauptschulen gewesen und habe halt so die Prothesen gezeigt. Und reden mir heute komischerweise noch oft Leute drauf an, die was jetzt mittlerweile, keine Ahnung, zu die 30 Jahre alt sind, sagen, wow, ich kenne dich noch, warst damals bei uns in der Volksschule oder so. Interessant oder witzig jetzt mittlerweile, weil es echt schon lange her ist.
Ja, ich habe auch eine Geschichte gehört, eben, wo dir ein Kind gefragt hat, boah, du hast gleich einen Fuß und du hast dann so ganz leger geantwortet, was hast du an? Ich habe 6 daheim stehen. Das heißt, wie sind die Kinder auf die zugegangen? Mit sehr viel Neugierde wahrscheinlich, oder?
Ja, die haben halt, keine Ahnung, Kinder nehmen sich da nicht so einen Platz vor dem Mund oder so. Das ist dann eher, wo die Eltern, na bitte lass, oder halt irgendwie, peinlich oder so. Und ja, geht vielleicht auch nicht jeder damit um, aber ich glaube, wenn jetzt einer in der kurzen Hose durch die Gegend geht in der Stadt und der Kind sagt dann irgendwie, schade, hat einen Fuß, dann brauche ich das Elternteil nicht sagen, na, psch, mein, wenn ich das nicht will, das, oder weil es mir nicht wurscht war, dann würde ich auch Jeans anziehen, ich mein, oder eine lange Hose anziehen, wenn ich das jetzt nicht will, gell? Oder ja, jetzt am Trichter sehr blöd deppert, aber ja, dann kann ich halt nicht schwimmen, oder? Weiß nicht. Und da, ja, kann sich vielleicht Erwachsene schon ein bisschen was abschauen und sagen, okay, nein, es ist ja, Kinder sollen fragen die nehmen sich halt keinen Platz vor dem Mund und finden es halt dann irgendwo interessant und ist da oft voll arg, die was nur sagen, weil ich hätte auch gern eine Prothese, weil ich glaube, ich denke, Gottes Willen, so cool ist der Name dann nicht.
Und aus dem Grund eben, dass du möchtest, dass drüber geredet wird oder dass es nicht drüber geredet wird, dass es einfach normal ist, bist du ja jetzt auch beim Projekt Auf den zweiten Blick dabei. Ist das der Hauptgrund, dass du wieder so eine Plattform einmal möchtest, wo über Behinderung geredet wird, wo man sagen kann, hey, es gehört zum Leben, das gehört dazu, da sollte man weder wegschauen noch eben so nicht drüber reden, sondern es ganz normal eben integrieren.
Ich wollte immer schon coole Fotos von mir. Schon ewig lang kannst du ein Shooting mehr kaufen.
Okay.
Ja, na
logisch.
Ist halt wieder so eine Plattform, wo man es irgendwie, das geht ja ein bisschen in Vergessenheit. Natürlich, wenn jetzt ich bin ja nicht einer, der was eine Internetseite hat, ein Buch geschrieben hat oder einen Internetblog über das hat und sich ständig damit auseinandersetzt, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass das eh normal ist und so weiter und so. Und ja, bei so einem Projekt, wenn mich dann jemand bittet, dem was ich ja keine Ahnung, wie in dem Fall die Krise, dann sagt man natürlich zu oder hört sich das irgendwo an und um was es da geht. Und ist halt wieder mal so eine Möglichkeit, wo man vielleicht die Plattform hat, was ich vor, keine Ahnung, 15 Jahren gehabt habe, ich noch halt voll im Renngeschehen war und halt mich viel, viel, viel mehr Leute wie jetzt gekannt haben, weil sie halt gesagt haben, wow, du warst ja, und wie geht's da und du bist ja gekannt und wie geht's da beim Training und schon irgendwie. Und jetzt habe ich halt wieder mal so, ja, das Projekt an sich ist cool. Mhm. Die Idee, Fotos zu machen und das auf den zweiten Blick zu bringen und dann halt, ja, bin ich gern dabei und bei mir so als Message ist das ja wieder ein ganz guter Zeitpunkt, um vielleicht ein paar Leute darauf aufmerksam zu machen, dass das ja, ja, sage ich mal, heutzutage normal sein sollte oder normal ist. Oder also ich empfinde es ja jetzt auch nicht so, dass die Leute mir jetzt da irgendwie schräg anschauen oder weiß nicht, Aufmerksamkeit erwägen, hat es vielleicht andere ein bisschen schwieriger. Ich habe dann echt im Winter lange Hosen an und dann merkt ja keiner, dass ich ja Prothesen habe.
Und dem Sommer ist der Wurscht.
Ja, aber es, keine Ahnung, es betrifft jetzt vielleicht einen Rollstuhlfahrer mehr wie mich, der was jetzt öfter das sagt, war immer diesen Blick oder immer irgendwie so, das betrifft es einmal mehr, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Gelegenheit, das wieder mal
zu besprechen. Ja. Und es ist ja eben nicht nur eine Fotoausstellung oder Vernissage, sondern es ist tatsächlich eine Abendveranstaltung, wo dann Menschen mit Behinderung auf die Bühne kommen, erzählen können, reden können und wo man sich hoffentlich auch in der Pause einfach ein bisschen zusammenstellt, so wie damals in den Volksschulen, wo die Kinder dir Fragen gestellt haben, dass auch da das Gespräch irgendwie entstehen kann. Es wird dir jetzt nicht Erwachsener viel über die Prothese ausfragen, aber es ist einfach wieder ein Gesprächsthema.
Ja, weiß ich gar nicht. Das ist vielleicht eh eine Frage. Meistens fragen mich Leute, tut das nicht weh? Gerade wenn ich laufe oder so irgendwie. Mhm. Die haben auch keine, wie das befestigt ist und. Es geht ja gar nicht unbedingt so in dem Thema um in der Gesellschaft akzeptiert zu werden und um Integration und Schauts und irgendwie so, sondern einfach irgendwie, dass das halt normal ist oder so. Gell? Also ich merke das ja dann selber, ich gehe ja dann auf die Karlsbader hinten auf und allein, wenn ich aufwärts kalt, keine Ahnung, ich brauche gleich aufwärts irgendeinen überholt. Ich meine, ich war mal am bösen Weibel und dann die Leute applaudiert, dass ich da aufgekommen bin. Also jetzt war es voll arg. Was tust du denn da? Also es ist jetzt schon ein bisschen. Und die haben aber nicht gewusst, dass ich von Schlossbruck damals weggegangen bin aus böse Weibel. Und aber das Interesse jetzt nicht an der Behinderung selber, sondern ja, diese Berührungsangst zu haben, das findet halt leider im Dialog statt. Ich merke es eben, wie gesagt, ich gehe auf die Karlsbader Hütten und sitze da irgendwo beim Tisch zu und so weiter und die sehen halt, auch wenn sie nicht bei mir sitzen, wir haben gelacht, für meine Freunde ist das ja auch normal oder irgendwie so und das ist ja, keine Ahnung, wenn du so eine Leute zu tun hast oder nie zu tun gehabt hast oder so, dann hat man halt vielleicht da mal die Gelegenheit, dem was zu fragen und geht dann vielleicht mit einem anderen Blickwinkel aus, vielleicht sogar ja, Leute, was eigentlich nichts mit dem zu tun haben oder so, vielleicht ist es für die einmal interessant, so sagen, okay, einmal ein anderer Blickwinkel, lässige Fotos, was ist irgendwie, danach ein bisschen Dialog und trinken wir eins, sonst haben wir ein bisschen Gaudi heraus und das ist jetzt gerade in Osttirol. Hoffe ich schon, dass wir da ein bisschen ein Gaudi und ein bisschen mehr Gespräch zusammenkriegen, dass die Leute sagen, hey, nein, hätte man nicht gedacht, das war ein lässiger Abend und das war lustig und so ein bisschen von dem, wie soll ich mit dem umgehen oder wie soll ich den anschauen, weil der im Rollstuhl drin sitzt und ja, das so ein bisschen vielleicht von dem wegzukommen. Mhm. Und natürlich im anderen Sinne, dass natürlich nicht alle Leute so offen und so lässig mit dem umgehen können, wie es vielleicht jetzt mir fällt. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Glückssache, wie man halt charakterlich ist, dass der dann sagt, naja, vielleicht könnte man da Scheiben davon abschneiden, wenn ich wirklich ein bisschen offener mit dem Umgang hat und mich nicht irgendwie versteckt hat oder wie auch immer, hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Zuspruch für die Leute oder hätten die anders auf mich zugehen oder so irgendwie. Und ja, ist eh wurscht. Oder vielleicht kommt ein 17-Jähriger rein und denkt sich, über das habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht. Was war denn eigentlich, wenn können die aufs Klo gehen, wenn die im Rollstuhl sind? Oder merken die das? Oder gibt es ja tausende Fragen, was vielleicht. Aber mit dem hat man sich halt nie auseinandergesetzt, bis halt einem passiert, wie bei so vielen anderen Themen auch. Gell? Da hat man sich halt nicht mit solchen Sachen auseinandergesetzt, weil man sagt, okay, ich bin da nicht betroffen, ich habe einen Bekanntenkreis, nicht großartig irgendwo an, wo ich mit dem zu tun gehabt habe und so. Ja, kommt es halt vorbei, wird ein lustiger, netter Abend
Und es kann viel daraus entstehen. Also wir waren jetzt mit dem Projekt ja schon in Kitzbühel, in Innsbruck und jetzt auch in Miesbach, dem Herkunftsort vom Jack. Und dort habe ich mich mit dem Bürgermeister unterhalten. Und der hat erzählt, dass die Gemeinde Miesbach ein Inklusionsspielplatz gebaut hat, was gar nicht so billig ist, weil es da wirklich einiges braucht, über das man sonst gar nicht nachdenkt, weil ein Kind zum Beispiel im Rollstuhl kommt eigentlich auf keinen normalen Spielplatz, wenn überall diese Schotterwege sind. Der Spielplatz ist entweder voller Späne oder voller Schotter oder irgendetwas oder hat schon ein Gatter, wo es vielleicht irgendwie, dass für einen Rollstuhl gar nicht so leicht ist, drüber zu kommen. Ja. Und jetzt haben die da draußen einen Spielplatz gebaut und plötzlich haben sie gemerkt, boah, das ist richtig was Großes. Da freuen sich jetzt richtig viele drüber. Und es gibt auch mehr Kinder im Rollstuhl, als sie quasi so ursprünglich gedacht haben in dem Einzugsgebiet. Und er hat dann gesagt, also aus einer kleinen Idee eigentlich, machen wir was, ist dann ganz als ein großes Gemeinschaftsprojekt entstanden, wo alle dann so gesagt haben, wow, was können wir eigentlich noch machen? Stimmt, wenn man genauer hinschaut, dann fallen einem diese Kleinigkeiten auf, wie ein Spielplatz mit lauter Späne und Schotter.
Ja, also bei vielen Geschichten so, wenn man sich irgendwo auseinandersetzt mit irgendetwas, geht ja nicht nur, da gibt es ja tausend Beispiele für so irgendetwas und so, gell. Aber ja, das ist halt irgendwie, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, am Anfang bist du halt irgendwie so unbekümmert und sagst mal, hey, warum sitzt der im Rollstuhl oder warum hat irgendwie, das war in meiner Kindheit nicht anders, dann warst du irgendwie so in die Pubertät, dann schaust du ihn irgendwie an und denkst, irgendwie, das ist dann wie wenn du Angst vor einem Hund hast, dann schaust du lieber gar nicht hin oder leih geradeaus, weil dann beißt er dich nicht. Und so ähnlich ist das Gefühl dann oft auch irgendwie so bei Leuten, wenn die Kinder dann fragen, die Eltern schauen sich ein bisschen und so weiter. Keine Ahnung, hey, das ist wie wenn ich heutzutage frage, hey, warum hat das Kind fragt, warum hat der eine dunkle Haut? Ja, weil er halt woanders auf die Welt gekommen ist. Aber das sind halt so irgendwie normale Sachen und ich glaube, umso normaler das irgendwo ist, wie gesagt, da geht es nicht um Aufmerksamkeit, Inklusion irgendwie, sondern das Projekt ist recht cool und der Abend wird sicher auch lässig und kommt vorbei und horcht euch sowas einmal an oder vielleicht, keine Ahnung, was draus entsteht oder so. Und wenn es irgendwo auch nach Hause geht und ich erreiche auch eine Person, die was nachher sagt, vielleicht sollte mir auch mal getrauen, keine Ahnung, ich bin im Rollstuhl und in der Bäckerei ist gerade kein Platz und ich hole ein und sage, darf ich da bei einem Kaffee trinken, den Stuhl habe ich selber mit, oder? Keine Ahnung, dann hast du vielleicht das Schmunzeln von den Leuten oder auch die Schockierung, oder, aber der Umgang, wo die Leute dann sagen, seid ihr mir das, die gehen dann ganz anders mit mir um oder sagen oder interessieren sich für mich oder was auch immer oder so, gell? Aber wir sind jetzt nicht so die Armen, wie es da oft die Leute meinen oder so irgendwie, das glaube ich so ein bisschen,
Ja, die Grundaussage von dem ganzen Projekt. Und ich glaube, dass man dadurch schon vielen auch als Inspiration dienen kann, wenn zum Beispiel gerade ein Unfall passiert ist, ein Jugendlicher im Rollstuhl im Reha-Zentrum von vorne wieder anfängt oder ein erwachsener Mensch von vorne wieder anfängt. Ich glaube, wenn man dann so Geschichten oder auch diese Bilder hat und so eine Vision dann bekommt, ich glaube, dass das schon wichtig ist, oder? Weil der Anfang nach einem Unfall, nach also einem abrupten Bruch im Leben, wenn ich plötzlich im Rollstuhl sitze oder plötzlich am Fuß ein Bein weniger habe, den stelle ich mir schon schwer vor. Und jetzt, ich habe euch alle kennenlernen dürfen, Gott sei Dank, und weiß, welche großartige Lebensgeschichten da jetzt entstanden sein, mit oder trotz oder wegen einer Behinderung, aber für manche Menschen ganz am Anfang von so einem Unfall, sage ich einmal, kann das schon sehr wichtig sein, oder?
Was ja, natürlich ist beim Unfall jetzt auch noch, sage ich einmal, Ärger, weil du natürlich aus einem Leben ausgerissen wärst und jetzt mit irgendetwas die arrangieren musst oder mit dem umgehen musst. Ich glaube, dass das vielleicht auch ein bisschen, wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, dass ich das Problem irgendwo so nicht gehabt habe. Auch dieses Schamgefühl hat es irgendwie nicht so. Ich meine, ich war ja als 17-jähriger Fußballnationalteamspieler damals halt ein paar Mal einberufen. Jetzt war jetzt nicht da der Obermatador, aber trotzdem habe ich es zumindest schon mal geschafft, dass ich in die Nationalmannschaft gekommen bin, wenn es allein im Nachwuchs war. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mich von meinen Freunden mit dem Rollstuhl durch die Stadt führen lassen, weil ich eben noch keine Prothesen gehabt habe und halt amputiert war oder so, gell, oder selber auch zu schwach war, weil ich damals so irgendwie habe, natürlich ist, ja, das traut sich jetzt vielleicht der andere nicht. Da habe ich vielleicht das Glück gehabt, dass ich, ja, mir hat es halt angezipft daheim zum Sitzen. Die wollte halt auch, gell. Sonst sind wir halt oft im City-Café oder irgendwo gesessen und haben da einen Kaffee getrunken. Und jetzt auf einmal habe ich das jetzt nicht. Dann habe ich gedacht, holt es mir ab, hey, holt es mir ein. Und dann, also ich wollte halt irgendwie, dass so ist.
Ja,
das ist noch schon, aber es gibt ja halt natürlich auch Leute, was von klein auf so sein oder ganz schlimme Behinderungen und so weiter. Ich habe das ja, gibt es ja. Genauso, aber ich glaube, der Umgang mit dem, ja, mit allem, was man sich halt irgendwie so ein bisschen auseinandersetzt oder so, man kennt da Behinderungen, die was wirklich sehr, sehr schlimm ist, aber ja, der freut sich genauso, wenn man normal mit ihm tut und nicht ihm bemitleidet oder keine Ahnung, irgendetwas.
Ja, genau, und um das geht es jetzt am 28.02. Und eben um die Bilder vom Jack, die euch wirklich auf eine sehr, sehr, sehr spektakuläre, aber auch ganz ganzheitliche Sichtweise ablichten, oder? Weil ja, er hat echt probiert, euch einzufangen, so ja, mit eurem ganzen Charakter.
Bei mir gibt es ja dann eigentlich zwei Bilder in dem Sinn, also ein Hauptwerk und so ein Nebenwerk und so weiter. Aber das hat ja auch mit dem zu tun, dass er ja uns so darstellen wird, wie er uns sieht. Also keine Ahnung, wie will die jetzt der Künstler darstellen oder irgendwie so. Und das erste Bild, was wir gemacht haben, von der Idee her, das war ihm vielleicht dann selber zu fad, weiß ich nicht. Oder er hat mich dann anders kennengelernt oder zu kurz gekannt und gesagt, wow, das war echt eine tolle Idee und er hat mich schon so eingeschätzt. Also es passen beide Bilder, gell? Also das ist das Gesellige und das andere dann auch. Also es müsste kommen, ich habe die Bilder ja nicht gesehen im Radio. aber das ist ja, und dann hat er gesagt, nein, wir machen dann nur ein Bild und so weiter. Gell? Und das erklärt er ja dann auch, warum er das zweite Bild dann nochmal wählen hat und so weiter. Ja, das ist dann schon witzig, wie einem die Leute sehen. Also wo ich mich selber vielleicht jetzt oft gar nicht so sehe, ist es auch ganz interessant, dass da dann irgendwo einer sagt, okay, wow, Energie war da bei dir das Thema und die denken, ich fühle mich jetzt gerade nicht so, weiß nicht.
Wobei,
ja,
das aber ist wirklich der erste Eindruck, den ja, du vermittelst.
Die ja, weiß nicht. Aber ich denke, ich empfinde es jetzt vielleicht oft nicht immer so oder weiß ich nicht. Es ist ja lustig, wie die dann andere Leute sägen oder sagen wollen oder irgendwie so. Und hey, ja, ich lasse es sowieso alles mit mir.
Du. Aber ich glaube, das war eben das Anliegen vom Jack, dass er wirklich ein Bild so kreiert, als ob er eben mit dem Bild die Geschichte von dir oder von den anderen so einfängt, durch seine Augen als Fotograf. Ja. Genau. Ja. Und deswegen sind manche Bilder einfach unglaublich spektakulär und außergewöhnlich und ja, total sehenswert. Also wirklich, es ist auch ein Foto, Kunstprojekt, gell? Das muss man auch sagen.
Ja, ich glaube, die Grundidee, das hat die Chris das letzte Mal schon gesagt, die wollten eigentlich irgendwie so eine Vernissage machen und das irgendwie abbilden und das ist jetzt dann doch zu großes Interesse geworden rundherum, dass man gesagt hat, so das allein geht es nicht und für mich persönlich ist halt so der Dialog wichtig, jetzt nicht unbedingt, dass ich da oben auf der Bühne bin und irgendwas erzähle oder irgendwie fragen, ich bin dann schon gerne unter die Leute und ich habe das letzte Mal gesagt, ich habe kurze Hosen angezogen. Am ersten Blick hat mich keiner gesehen, am zweiten schon gar nicht. Jetzt habe ich mal eine kurze Hosen angezogen. Das wissen, dass ich da dazugehört. Ja, dass man halt so, weiß ich nicht, einen netten Abend im Austausch und sagt, man redet mal mit dem und hat halt mal vielleicht mit Leid zu tun, was man jetzt schon Schnitzer zum Tun hat. Und gerade deswegen war es für mich voll cool, wenn Leute kamen, die was sagen, hey, habe ich auch noch nie was damit zu tun gehabt und nicht jetzt zwingend, die was sagen, war beruflich habe ich mit so einem Leid zu tun, natürlich gehe ich da hin oder natürlich bei mir, ich kenne den oder meine Freund oder meine Familie und so weiter. Es war schon cool, wenn so richtig Leute kommen und sagen, schauen wir mal an, habe noch nie was mit dem zu tun gehabt, aber interessiert mich einmal und dann vielleicht irgendwie rausgeht und sagt, hätte ich mir nicht gedacht oder ja, keine Ahnung.
Ja, yeah. Genau, das wünsche ich mir auch so, dass einfach das Publikum total breit gefächert ist, dass unterschiedliche Altersgruppen drin sitzen, dass da einfach eine große Gruppe da ist, die miteinander ins Gespräch kommt. Und das war jetzt in Kitzbühel, Innsbruck, Miesbach, also definitiv der Fall. Und ja, da hoffen wir, dass das natürlich in Osttirol umso mehr der Fall ist.
Ja, denke ich schon. Also, ja. Kämpslerfest.
Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Robert. Wir sehen uns also am 28. Schön. Ganz sicher. Und bis dahin eine gute Zeit. Du bist ja jetzt noch ganz kurz noch wieder ein bisschen zum Fußball zurückgekehrt und als Trainer im Einsatz und ja. Ganz schön
gefordert. Ja, ein richtiger Zeitpunkt. Dann bin ich am 28. kann ich das engere Hemd anziehen wieder.
Okay, ja.
Naja.
Du läufst, trainier mit deinen Buben.
Ja, meine U13-Mannschaft und haben wir jetzt wieder mit dem Hallentraining begonnen und mit Lians Kampfmannschaft, da mache ich immer so das Aufbautraining, die haben dann echt gemeint, einer, was einmal Leichtathletik gemacht hat, war es vielleicht besser, wenn man laufen muss. die sind jetzt auch, haben jetzt auch nächste Woche oder die Woche schon angefangen und ein bisschen Kraft- und Zirkeltraining, ein bisschen Laufen und ja, dann kann ich wieder mal gescheit sein und sagen, was ich tun muss.
Das macht da offensichtlich Spaß, es ist ja dein Sohn dabei.
Ja, ja? Genau, bei der U13 ist ein Saison dabei. Ja, ja.
Wir sind dabei.
Ja. Einmal viel, aber ja, ja, ist dann.
Gut. Du bist das gewöhnt.
Bin das gewohnt.
Okay. Da wünsche ich euch als Fußballteam ganz, ganz viel Erfolg.
Danke.
Dir als Trainer ganz, ganz viel Spaß. Und dann hören wir uns und sehen wir uns am 28.
Spätestens, ja.
Okay, vielen Dank. Ciao.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.